Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Als vierter Kanton der Schweiz testet Graubünden dieses Jahr zum ersten Mal das E-Voting aus. Sechs Bündner Gemeinden sind bei diesem Pilotprojekt mit dabei und haben am letzten Sonntag elektronisch abgestimmt. In einer Gemeinde hat das Stimmvolk als erstes im Kanton auch am Computer gewählt. Denn der Fluss Spöhl im Engadin wird durchgeputzt. Weil sich im Restwasserfluss Steine, Kies und Schlamm ansammeln, die wegen weniger Wasser nicht weggespült werden können, haben die Engadiner Kraftwerke ein künstliches Hochwasser gemacht. Und neben dem Glacier Express mit dem E-Bike Tour. Es gibt eine neue Bike Tour, wo man neben dem langsamsten Schnellzug der Welt in 10 Etappen einmal quer durch die Schweiz fahren kann. Das und mehr unsere Thema heute. Am Mikrofon die Carina Melcher. Grüezi miteinander. Um viel Geld ist es heute im Grossen Rat gegangen in der Debatte zur Jahresrechnung 2023. In dieser Rechnung hat der Kanton einen satten Gewinn von 120 Millionen Franken verbucht. In der Debatte hat der Finanzdirektor Martin Bühler nochmals zurückgeschaut auf den Januar 2023, wo die Nationalbank den Totalausfall der Gewinnausschüttung an Bund und Kanton durchgegeben hat. Im Kanton Graubünden sind so 92 Millionen Franken flöten gegangen. Eine finanzielle Schieflage hat es trotzdem nicht gegeben, hat der Finanzdirektor Martin Bühler im Interview mit Martin De Platzes herausgehoben.
Es zeigt einfach, dass der Kanton Graubünden stark ist, dass er in den letzten Jahren erstarkt ist und dass er durch das Ressourcen, Kraft gewonnen hat und letztlich, dass er so unabhängiger vom Finanzausgleich ist und somit unabhängiger von den anderen Kantonen und vom Bund.
Unabhängiger vom Bund, darauf können wir später noch drauf zu reden. Stichwort Steuern. Da hat der Kanton Graubünden in der Jahresrechnung 2023 einen Rekordhoch können verbuchen. So viele Steuereinnahmen wie noch nie. 940 Millionen Franken sind das gewesen.
Dazu beitragen haben die natürlichen Personen, dazu beitragen haben aber zum Beispiel auch die Grundstückgewinnsteuern. Und jetzt können wir die einzelnen Positionen ein bisschen diskutieren. Aber der Punkt, dass man bei den natürlichen Personen eben stärker gekommen ist, ist ja genau, dass man dort jetzt um insgesamt in der ersten Etappe, also schon auf das 24 wirksam, die 30 Millionen Steuerreduktion haben. Die haben wir jetzt, oder so haben wir schon gerechnet. Und wenn die zweite Etappe gelingt, in Kraft setzen, da hat dann der Grossrat natürlich das letzte Wort, dann wird das ab 2026 nochmal 40 Millionen Stand jetzt von der Vorlage wieder an Steuerreduktionen bringen.
Dicker geworden ist, wenn man so ein bisschen salopp sagen darf, auch die Sparschwein vom Kanton Graubünden, über 3,2 Milliarden Franken Eigenkapital. Davon knapp 860 Millionen Franken, die frei verfügbar sind. Von dem frei verfügbaren Einkommen könnte jetzt den Einwohnerinnen und Einwohnern etwas zurückgeben, eben wie Sie es vorher auch angesprochen haben, in Form von dieser Steuersenkung von 5%.
Einerseits möchte man mit dieser moderaten Steuersenkung etwas zurückgeben oder eben einfach die Standortattraktivität erhöhen. Ich finde das Zurückgeben immer noch heikel, weil diejenigen, die bezahlt haben, wissen genau, dass das nicht im gleichen Ausmaß erfolgt und dass wir ja Aufgaben zu erledigen haben, staatliche. Man hat aber auch die Absicht in der Regierung, das frei verfügbare Eigenkapital abzubauen, indem dass man Investitionen tätigt. Und da hat man schon einen ganzen Haufen vorgenommen im Bereich der Hochbauten. Nehmen wir das Fachhochschulzentrum, aber weitere. Im Bereich der Tiefbauten, aber auch zugunsten des Sozial- und Gesundheitswesens. Also das sind ganz viele Projekte. Und gleich möchte man nicht zu dick sein, aber ein bisschen Speck behalten. Wie gesagt, wir sind in sehr turbulenten Zeiten unterwegs im Moment. Und es gibt einfach auch ein gutes Gefühl, dass man handlungsfähig ist, wenn uns auch würde etwas treffen, sei das, weil die Finanzmärkte verrückt spielen, sei das, weil etwas passiert europaweit, dass wir im Moment gut aufgestellt sind, dass wir in sich abzeichnende, engere Rahmenbedingungen, was die Finanzen betrifft, einfach weiter planen und wissen, wir haben die Sicherheit, weil wir gut aufgestellt sind, meine ich, tut gerade in dieser Zeit gut.
Sie haben gesagt, es gibt dem Kanton Graubünden und sicher auch Ihnen als Finanzdirektor ein gutes Gefühl. Es gibt die nächsten Jahre weniger Geld, wo vom Bund nach Graubünden fließen tut. Da haben sie mit Stolz auch im Parlament gesagt, das ist etwas, was der Kanton darauf hergeschafft hat. Man will unabhängiger werden von Bundesbern.
Genau, das ist meiner Meinung nach, aber das ist nicht das Verdienst vom Finanzdepartement, sondern das ist das Verdienst von ganz verschiedenen Branchen, Tätigkeiten, einfach von der Bündner Wirtschaft und der Bündner Gesellschaft, dass wir können erstarken können. Und dass wir weniger aus dem Ressourcenausgleich überkommen, heisst, dass wir auch langfristig eben können selber die Finanzstärke, die Wirtschaftskraft aufbringen. Und auch da sind wir gut aufgestellt. Aber auch da genau braucht es jetzt Anpassungen, es braucht Justierungen. Ich meine, wenn man das mit der Ruhe macht, wenn man gut analysiert, wo können wir so Optimierungen vornehmen, dass wir aber nachher nicht strukturell in ein Problem geraten. Wir haben jetzt ein paar Effekte, die außerordentlich sind. Wir sind auf Ressourcen stärker geworden, aber die Bemessungsgrundlage für den Finanzausgleich basiert noch auf Daten, wo wir eben nicht so ressourcenstark sind. Das heisst, wir haben im 23 noch Geld, das auf Zeiten zurückzuführen ist, wo wir weniger stark sind. Und gleichzeitig haben wir aber, wenn man die Steuern anschaut, schon die Kraft. Also der Fünferli- und Weckli-Effekt. Und wenn der wegfällt, dann bekommen wir dann auch weniger in die Staatskasse.
Und das bedeutet jetzt auch für Sie als Finanzdirektor vom Kanton Graubünden, wenn sich die kantonalen Finanzdirektoren treffen, dass Sie da mit viel mehr Selbstbewusstsein auch an diesen Konferenzen können teilnehmen, mitwirken.
Sicher können wir und dürfen wir selbstbewusst auftreten, aber wir müssen uns bewusst sein, wir sind immer noch ein Nehmerkanton und auch darum müssen wir gut und moderat aber schauen, wie wir mit unseren Mitteln umgehen und wo wir rüberkommen. Wir beziehen albig noch ungefähr die Hälfte von unserem Haushalt aus Quellen vom Bund und wir sind, was den Gebirgslastenausgleich anbetrifft, immer noch der Kanton, der am meisten überkommt, 38% fast. Also Ressourcenstärke haben wir nicht erarbeiten können, das haben wir einen Schritt tun. Unsere Topografie können wir nicht ändern, die haben wir. Aber für die werden wir auch in dem solidarischen Konstrukt vom Finanzausgleich weiterhin auch unterstützt und treibt. Und darum sage ich, wir müssen uns einbetten in das Ganze. Wir sind ein Kanton, der insgesamt von der Schweizer Mechanik oder bundesweit geltenden Mechanik immer profitiert hat. Wenn wir aufzeigen können, dass wir seriös und ernsthaft umgehen mit dieser Situation, dann werden wir auch weitergetragen. Spektakuläre, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, Mätzli, um ein bisschen noch mehr Standortattraktivität zu gewinnen, die aber dann unsere Partnerkantone würde riskieren, sind nicht angezeigt.
Das Gespräch von Martin De Platzes mit dem Bündner Finanzdirektor Martin Bühler. Am Computer statt mit dem Zettel. Der Kanton Graubünden ist einer von 4 Pilotkantonen, die das Online-Abstimmen und Online-Wählen ausprobiert. Bei der Abstimmung Anfang März haben die Gemeinden Ems, Lumnezia, Pontresina, Poschiavo und Zafiental zum ersten Mal ein E-Voting gemacht. Am letzten Sonntag ist Langquart mit Online-Abstimmen dazugekommen. Und das Stimmvolk in Ems hat zum ersten Mal über den Computer gewählt. In beiden Gemeinden zusammen haben etwas über 600 Leute das E-Voting genutzt. Das tönt nicht nach viel. Der Kanzleidirektor vom Kanton Graubünden, der Daniel Spadin, ist aber zufrieden mit dieser Zahl.
Das ist schon eine Steigerung im Vergleich zum letzten Mal. Und das E-Voting muss ja jetzt zuerst auch bekannt werden in den Gemeinden. Und wir sind sehr zufrieden mit dem Start.
In allen Gemeinden zusammen haben sich über 1500 Leute für das E-Voting angemeldet. Das Ziel wäre zwar, dass das künftig noch mehr Leute nutzen. Ablösen soll das E-Voting das konventionellen Abstimmen aber nicht.
Es ist effektiv für die Leute, die die elektronischen Kanäle auch sonst nutzen, dann kann man das nutzen. In den Gemeinden, die das anbieten, weil es ist jede Gemeinde selber, die den Entscheid trifft, ob in ihrer Gemeinde E-Voting angeboten wird oder nicht. Es ist nicht der Kanton, der das bestimmt, sondern die Gemeinde selber kann wählen.
Eine bestimmte Zielgruppe hat der Kanton nicht. Für Auslandschweizerinnen und Schweizer sei das E-Voting aber praktisch, weil es mit dem Postweg, je nach Land, gar nicht funktioniere. Und auch Leute mit Beeinträchtigungen können die eher selbstständig, also ohne Hilfe, abstimmen, wenn sie es am Computer machen. Und das soll künftig noch mehr Leute zur Verfügung stehen. Der Kanton will das E-Voting langfristig allen Gemeinden anbieten.
Wir haben bereits für das nächste Jahr nochmal gut ein Dutzend Gemeinden, die Interesse bekundet haben bei uns, um auch E-Voting abzubieten, sodass wir im Verlauf des nächsten Jahres, wenn alles gut läuft, etwa im Bereich von 20 Gemeinden haben werden.
Einen ungültigen Stimmzettel abgeben, das geht übrigens mit dem E-Voting nicht mehr. Weil, wenn man gar keinen Stimmzettel zum Unterschreiben hat, kann man die Unterschrift auch nicht vergessen. Beim Abstimmungsresultat vom Churer Stadtrat letzten Sonntag zum Beispiel sind knapp 300 von den mehr als 10'000 Stimmzettel ungültig gewesen. Am letzten Wochenende sind ziemlich viele Autos auf der Lenzerheide unterwegs gewesen. Es sind aber nicht nur Touristen, die in den Bergen umeinander gefahren sind. An der Lenzerheide Motor Classics sind Oldtimer, Rennautos, TÜV und ein Haufen andere spezielle Gefährte unterwegs gewesen. Der Luciano Ceri hat sich das angeschaut.
Die Autos stehen in einer Reihe im Fahrlager mit eingeschaltetem Motor und sind bereit, um auf die Strecke zu gehen. Ein gut 3 km langes Stück Strasse zwischen Valbella und Oberfatz ist extra für das abgesperrt worden. Schon eine Woche vor dem Rennen hat der Umbau zur Rennstrecke angefangen. Der war recht aufwendig, wie der OK-Präsident des Lenzerheide Motor Classics, der Hans Orsatti, sagt.
Wir bauen zum Beispiel die Leitplanken am ganzen Seenot mit Miniguards unterbauen. Miniguards, das ist ein Element, das man zusammenstecken kann, wo auch bei einem Aufprall sich leicht verschieben. Dann kommt natürlich die ganze Streckensperrung dazu, wo wir vermeiden, dass Leute in die Strecke reinfahren, vor allem bei den engeren, schnelleren Passagen, dass dort nichts passiert.
Für die Sperrung der Strecke sind der Zivilschutz, die Polizei und auch die Verkehrskadetten auf der Lenzerheide im Einsatz gewesen. Das OK hat aber nicht nur auf die Strasse, sondern auch auf die Luft geschaut. Weil 3 Tage lang Benzin verbrennen ja nicht wirklich gut für die Umwelt ist, haben Hans Orsatti und sein Team das ausgleichen.
Mit dem Gesamtevent der einzelnen Demofahrten, die wir haben, inklusive OK-Sitzungen, Anfahrt von Zuschauern, Hotellerie und alles, tun wir CO2 kompensieren. Und zusätzlich ist es so, dass wir unsere Teilnehmer dazu auffordern, mit synthetischem Treibstoff zu fahren. Und wenn man daran denkt, dass der Treibstoff 100% fossilfrei ist und rund 85% CO2-neutral, können wir eigentlich mit dem auch ein Zeichen setzen.
Von insgesamt 180 Fahrerinnen und Fahrern haben aber nur 30 den synthetischen Treibstoff gebraucht. Einer der Gründe, wieso nicht alle mitgemacht haben, ist der Preis. 7 Franken pro Liter ist nicht wenig. Aber egal, ob mit synthetisch oder normalem Treibstoff, das Fahren auf der Lenzerheide macht Spass, wie die Rennfahrer sagen.
Ich finde es gut, dass man schön rundum lachen kann und alle mit Verstand rundum fahren. Dann passiert nichts und dann ist es schön. Dann hat man einen Genuss. Oder?
Ich finde, der Anlass hier ist super. Das ist wirklich ganz gut gelungen.
Ich finde es mega. Ich sehe natürlich auch die Problematik zwischen Natur und das hier oben durchführen. Auf der anderen Seite, das macht man einmal im Jahr.
Nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer, auch die Besucherinnen und Besucher haben ihren Spass gehabt. Staunend sind sie durchs Fahrlager gelaufen und haben Autos angeschaut. Oder sind am Streckenrand gestanden, wo ihre Lieblingsauto an ihnen vorbeigefahren sind. Es sind aber nicht alle aus dem gleichen Grund dort gewesen.
Also ursprünglich wollten wir wandern. Und dann sind wir aber da und gesehen, dass es ein Rennen das Wochenende ist. Und ich fand, okay, komm, wir gehen schauen.
Ich bin allgemein Motorsport-Enthusiast und ich finde es immer wieder interessant, um hierher zu kommen und das Zeug anzuschauen.
Wir waren letztes Jahr schon und es war mega schön, es hat mega Spass gemacht und jetzt sind wir das Jahr wiedergekommen.
Ja, ein bisschen die Autos anschauen. Ja.
Fast 200 Fahrerinnen und Fahrer waren dieses Jahr dabei. Sie haben Autos und TÜV aus dem ganzen letzten Jahrhundert gezeigt. Das älteste Fahrzeug war sogar aus dem Jahr 1917.
Die Motor Classics auf der Lenzerheide haben dieses Jahr zum 11. Mal stattgefunden. Wegen dem vielen Regen der letzten Tage ist im Unterland die Gefahr von Hochwasser im Moment relativ hoch. Beim Bodensee zum Beispiel läuft das Wasser über die Ufer. Im Engadin, in Zernetz, im Fluss Spöhl hat es im Moment auch viel Wasser. So viel, dass der Fluss aus dem Bett rauskommt. Das Hochwasser in Zernetz kommt aber nicht vom vielen Regen, sondern ist künstlich hergestellt. Luciano Ceri.
Der Spöhl ist ein Restwasserfluss. Das heisst, dass der wegen der Staumauer oben Spinn viel weniger Wasser durchlässt als im natürlichen Zustand. Weil der Fluss viel weniger Wasser hat, sammelt sich jetzt Stein, Kies und Schlamm im Flussbett. Früher hätte der starke Strom vom Spöhl all das Zeug wegtragen, sagt Johannes Ortlieb. Er ist der zuständige Biologe vom Nationalpark Zernitz.
Um das Ganze nicht verschlammen zu lassen und zu beleben, hat man sich entschlossen, noch weniger Restwasser abwärts zu lassen, dafür aber einmal im Jahr ein richtiges Hochwasser durchlaufen zu lassen. Ein Hochwasser, was alles umwälzt und was für die Tiere und die Pflanzenwelt wieder neue Lebensräume zur Verfügung stellt.
Die neuen Lebensräume für Tiere sind auch nötig. Früher hat es im Spül viele Forellen und Kleintiere wie Insekten und Schnecken gehabt. Von den Forellen hat es auch jetzt noch genug. Bei den Kleintieren sieht das aber anders aus.
Diese Lebensräume sind aber im Laufe der Jahre durch Sedimenteinträge, also durch Steine und Kies, zunehmend zugedeckt worden, sodass die Besiedlung jetzt wesentlich schlechter aussieht. Die Fischbesiedlung ist noch sehr gut, aber die Nährtierbesiedlung, kann man sagen, das, was die Fische fressen, das wird zunehmend schlechter.
Es werden aber nicht nur Lebensräume für Kleintiere geschaffen. Am Fluss sind nämlich auch viele Leute vom Nationalpark, die Daten sammeln. Zum Beispiel die Wasserhöhe oder die Qualität. Mit diesen Daten können Johannes Ortleb und sein Team die Schäden vom natürlichen Hochwasser in Grenzen behalten. Weil, wenn wirklich Hochwasser ist, können die auch sie nichts mehr machen.
Wir müssen vorher schauen, einmal, dass wir durch die künstlichen Hochwasser das Bett frei halten für natürliche Hochwasser. Zum anderen müssen wir schauen, dass wir dem Fluss genug Raum geben, dass er auch mal ausufern kann, ohne große Schäden anzurichten. Und die Anlieger müssen überlegen, wie sie sich gegen diese Hochwasser auch schützen.
Es gibt verschiedene Lösungen für das Problem vom Hochwasser. Entweder wird dort, wo es möglich ist, ein Teil vom Ufer am Fluss überlassen oder das Flussbett wird tiefer gemacht.
Dass der Spöhl künstlich geflutet wird, das war keine Premiere. Das erste Mal haben die Engadiner Kraftwerke im 1995 ein Hochwasser gemacht. Seitdem findet das mindestens einmal im Jahr statt. E-Bikes werden immer beliebter. Man trifft sie mittlerweile nicht nur in der Stadt an, sondern auch ein bisschen abseits in der Natur. Drei Tourismusorganisationen haben sich darum zusammengetan und haben die Glacier Bike Tour ins Leben gerufen. Der Thies Fritschi hat vom Direktor von Graubünden Ferien, Martin Vinzenz, wissen, von wo bis wo der Trail geht.
Man kann sie eigentlich an zwei Orten anfangen, wenn man die ganz macht, St. Moritz oder Zermatt. Und dann fährt man die 370 Kilometer. Oder auch nicht. Also man kann auch einen Teil davon machen, man kann etappieren, man kann 10 Etappen machen, auch 5, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist. Das ist eigentlich das Gute. Und was das Beste daran ist, darum nennt sich die auch Glacier Bike Tour. Man ist immer an der Bahnlinie vom Glacier Express. Und wenn mal etwas wäre, kann man auch einsteigen. Wenn man sagt, ich möchte mal eine Weile ausruhen, kann man das Velo verladen. Man muss natürlich schauen, dass man einen Platz hat, aber und so auch stückeln die ganze Bike-Tour.
370 Kilometer über 3 Pässe. Wie funktioniert das mit dem E-Bike? Ich habe die eher in der Stadt in Erinnerung.
Es ist halt schon so, die Mobilität, die elektrifiziert unterstützt ist, die gibt ein grösseres Range in allem. Oder? Man kann ein bisschen weiter, man kann auch länger, man kann ganz andere Touren angehen, weil es halt eine Unterstützung ist, auch durch Ruf vor allem. Und darum ist das sicher ein Trend, der im Moment wahnsinnig gross ist. Und wir haben gesagt, wir möchten dem Rechnung tragen. Das ist der eine Punkt. Und dann ist es halt auch, weil man weiter kann und kommt, ist es natürlich schon so, dass es dann halt auch spannend ist, über Regionen rauszugehen, also über die Grenzen rauszugehen. Und das ist ja schon noch rechts Stück von St. Moritz nach Zermatt. Dank der Unterstützung schafft man so etwas auch gut.
Aber man muss schon spezielle Strecken haben, oder kann man überall durchfahren mit dem E-Bike?
Es ist natürlich eine Mobilität, die überall eigentlich möglich ist, außer man kommt gerade auf ganz wilde Trails. Das haben wir aber geschaut, dass man denen ausweicht. Man muss auch ab und zu mal kurz auf die Strasse, das ist es so, weil es dort halt nicht gerade, sage jetzt mal, Landwirtschafts- oder Alpstrassen oder so hat, aber auch dort, das sind sehr ausgewählte, und wenn man jetzt dort das Gefühl hätte, man möchte dort lieber nicht fahren, dann kann man das Ganze verladen. Wir sind der Meinung, dass das vor allem halt auch durch die Attraktivität von zwei Regionen, wo vieles gemeinsam haben, aber auch unterschiedlich sind, Wallis, Graubünden, dann noch Uri dazwischen, dass das halt die Attraktion ist, vor allem ein bisschen anders auch kennenlernen. Wenn das Velofahren ist ja überall gleich, oder? Aber einfach die kulturellen Unterschiede, sprachlichen, kulinarischen, um das geht es ein bisschen, dass man da auch etwas kennenlernen kann.
Bleiben wir gerade bei diesen drei Kantonen. Graubünden Ferien, Andermatt, Tourismus, Wallis, Promotion haben da zusammengearbeitet. Ich habe immer gemeint, die verschiedenen Tourismusorganisationen, die kämpfen mit eigenen Gärtchen.
Es ist schon so, man ist immer Konkurrent, Konkurrentin in so einem Umfeld, weil man möchte ja, dass Gäste zu einem kommen, aber wir haben ja auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und gerade beim Velofahren ist es so, wenn man losfährt, das geht nicht lang, ist man schon in der nächsten Destination oder dann eben auch in der nächsten Region. Das ist eigentlich auch der Ursprung, dass wir aufzeigen möchten, dass man da auch sehr gut Regionen miteinander kann verbinden kann. Der Gast, der denkt ja überhaupt nicht so. Dem ist egal, in welcher Region dass er gerade ist oder Destination. Hauptsache, es wird gut zu ihm geschaut, die Angebote stimmen, Qualität ist gut. Und dann geht das automatisch miteinander.
Sagt Martin Vinzenz, Chef von Graubünden Ferien, über ein neues Angebot, das E-Bikes über die Pässe locken So viel vom Infomagazin für heute. Zum Nachlesen findet ihr die Sendung auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hören. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.